Die Atmosphäre ist unbeschreiblich verwirrend. Alle schauen sich gegenseitig an, einer den anderen, und fragen sich, was läuft hier? Was macht er da? Aber keiner traut sich, was zu sagen. Einer nach dem anderen lässt dieses Prozedere über sich ergehen, bis er an der Reihe ist. Und die anderen ahnen es schon. Gleich wird er was sagen. Der kann gar nicht anders. Und während sie noch dabei sind, daran zu denken, dass er was sagen ist, platzt er so richtig damit raus und sagt, nie und niemals wirst du mir die Füße waschen. Plötzlich wird es still. Jesus hält kurz inne, schaut Petrus an und sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Was? Keine Gemeinschaft? Ach so, nein. Jesus, dann natürlich doch. Ich mach alles, was du willst. Wasch mir die Füße, die Hände, den Kopf, was auch immer. Ich mach alles, was du willst. Nimm mir nur nicht die Gemeinschaft mit dir. Nimm mich bitte nur nicht aus der Gemeinschaft mit dir raus. Eine für die Bibelleser bekannte Szene, und die hat mich beschäftigt. Jahrelang hat sie mich beschäftigt. Ich habe immer wieder gesucht und gefragt, was war da los? Was macht Jesus da? Und ich bin Gott dankbar, dass ich ein paar Gedanken, ein paar Erkenntnisse, ein paar Dinge, die ich entdeckt habe, bei diesem Beschäftigen heute mit euch teilen darf. Und meine Predigt heute heißt, darf ich dir die Füße waschen? Ich möchte gleich zu Anfang alle beruhigen. Ich werde heute keinen auf die Bühne rufen und die Füße waschen. Denn ihr werdet sehen, dass dieses Füße waschen für uns heute eine etwas, wie soll ich sagen, übertragene Bedeutung spielt und ist doch so bedeutungsvoll. Eine übertragene Bedeutung hat, aber eine wichtige Rolle spielt. Es ist also das letzte Abendmahl. Man könnte sagen, ein Abschiedsessen von Jesus. Jesus weiß ganz genau, es wird nicht mehr lange dauern. Und dann ist er weg. Und so lädt er sozusagen seine Jünger zum Essen ein. Jesus ist im Zentrum dieser Gemeinschaft, so wie immer Jesus im Zentrum der Gemeinschaft sein sollte. Und plötzlich, mitten im Essen, mitten beim Feiern, vielleicht so eine schöne Atmosphäre, steht er auf, holt eine Schüssel, ein Handtuch und fängt an, einem nach den anderen, den Jüngern, die Füße zu waschen. Er unterbricht diese Feier, dieses Essen und macht etwas, womit keiner gerechnet hat. Im Vers 3, Johannes Kapitel 13 heißt es, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen ist und wieder zu Gott ging. Jesus wusste also, es ist soweit. Und bevor es soweit ist, dass ich, weil ich vom Vater gekommen bin und wieder zum Vater gehe, möchte ich den Jüngern noch etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Und ich möchte es nicht nur sagen, ich möchte ein Bild malen, das sich so stark in sie einprägt, damit sie später immer wieder daran denken. Das, was jetzt passieren soll, soll sie für immer prägen. Schauen wir uns die Situation an. Ich lese den ganzen Text, das ist Johannes Kapitel 13, Verse 1 bis 20. Und dann werden wir das Schritt für Schritt für uns heute und für unsere Zeit anwenden. Johannes 13, 1 bis 20. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommenen Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gelegt, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, jedoch nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße gewaschen habe? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und es stimmt, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr, und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Das also die Gesamtsituation. Und wir werden heute drei Dinge daraus für uns nehmen und uns fragen, was kann ich damit anfangen? Und diese Dinge sind auch die, die heute eigentlich jeden heute betreffen. Egal wo du stehst, heute ist eine ganz klare Botschaft an dich, eine Einladung an dich, zu reagieren und das zu tun, was Jesus gesagt hat. Er sagt, ihr seid glücklich zu nennen, wenn ihr das umsetzt. Das erste, was wir uns anschauen, ist das Gebadetsein. Bestimmt mögt ihr auch zu baden. Wir duschen eher hier im Westen. Aber wenn es heiß ist und unerträglich und wir haben die Möglichkeit, irgendwie ins Bad zu springen, in ein Schwimmbad, in den See oder sonst irgendwie, dann machen wir das gerne. Die Hygiene heute hat einen sehr hohen Stellenwert. Noch vor 50 Jahren war das völlig anders. Man hat sich nicht so oft geduscht und nicht gebadet. Es war übrigens auch teuer. Hier ist es so, dass Jesus auf das, was Petrus sagt, damit reagiert, dass er sagt, ey Junge, du bist schon gebadet. Ich muss dir nicht nochmal alles waschen. Und an dieser Stelle können wir uns fragen, was war da los? Wieso sagt Jesus, ihr seid schon gebadet, ihr seid schon rein, aber nicht alle, ergänzt er dann auch noch und macht es richtig kompliziert. Schauen wir uns das mal an. Zunächst wehrt sich Petrus und sagt, niemals wäschst du mir, Jesus, die Füße, denn das war eine Aufgabe, die Haussklaven, die Bedienstete gemacht haben. Und als aber Jesus dann rausrückt und sagt, okay, wenn ich es nicht mache, gut, ich höre auf dich, aber dann verlierst du die Gemeinschaft mit mir. Und dann ist Petrus plötzlich bereit, alles zu tun. Und Jesus sagt, genau, und fordert Jesus auf, dann wasch mir auch noch die Hände und den Kopf. Und Jesus antwortet, Vers 10, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. An dieser Stelle frage ich mich, wann hat Petrus ein Bad genommen? Wieso sagt das Jesus zu ihm? Waren die vorher irgendwie gemeinsam baden? Hatten sie einen Abstecher ins Schwimmbad gemacht, nachdem sie angekommen sind in Jerusalem? Ja, sowas ähnliches haben sie gemacht. Das steht in Johannes ein paar Kapitel früher, Kapitel 11, Vers 55. Da heißt es, es kamen nun bald wieder die Tage, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Und schon vor dem Fest zogen viele Menschen aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich nach den Reinigungsvorschriften darauf vorzubereiten. Es war also nach dem Alten Testament vorgeschrieben, dass bevor ein Jude das Passafest gefeiert hat, er musste sich reinigen. Und zwar durch ein komplettes Untertauchen im Wasser. Und so kamen Hunderttausende von Juden aus der ganzen Welt zusammen, um Passafest zu feiern, und sie mussten alle gereinigt werden. Das klingt vielleicht alles logisch und man sagt, okay, wahrscheinlich waren sie im Jordan und haben sich dort gereinigt. Wer aber die geografischen Verhältnisse ein bisschen kennt, der wird sagen, nee, Jordan kann nicht sein, denn wenn einer im Jordan gebadet hat und dann diesen kilometerlangen Weg so steil bergauf nach Jerusalem geht, der riecht danach mehr als je zuvor. Und er ist nicht mehr rein, nicht mehr sauber. Auch gab es keine größeren Seen in Jerusalem. Aber die Juden sind schlau, sind sowieso schlaue Menschen. Gott hat sie irgendwie ganz gesegnet, ne? Und sie wussten, ich muss das erfüllen. Gott hat das so beschlossen, weil das Sinn macht. Ist ja klar, überlegt mal, Millionen Menschen und jeder riecht nicht so gut. Deshalb wurden in Jerusalem ganz viele sogenannte Ritualbäder gebaut. Sowas wie kleine Schwimmbäder, die es an jeder Ecke praktisch gab. Also die Stadt, man könnte auch sagen, das war so ein Badeparadies mit ein paar Gängen dazwischen. Und so hat sich jeder Jude, der gläubig war, der sich daran gehalten hat, in so einem Ritualbad gereinigt. Das haben wir jetzt gelesen. Interessant ist, dass der Weg in dieses Bad geht über eine Treppe. Und ich habe jetzt kein Bild dabei, das haben wir aber in unseren Studienabenden mal gemacht. Meine Live-Group kann das bestätigen. Der Weg in dieses Ritualbad ist eine Treppe, die nach unten führt und eine andere Treppe führt heraus. Und die Treppe, die in das Bad hineinführt, ist ein breiter Weg. Auf diesem breiten Weg gehen die schmutzigen Menschen hinein in das Becken, lassen sich untertauchen im Wasser, machen eine 180-Grad-Drehung und gehen auf dem schmalen Weg wieder aus dem Bad heraus. Das ist übrigens die Anspielung, die Jesus sagt, der schmale und der breite Weg. Alle haben sich gereinigt, Vorschrift erfüllt, Petrus auch. Jesus sagt, wer gebadet ist, der muss nicht mehr gebadet werden. Petrus, du bist schon gebadet, dir müssen nur noch die Füße gewaschen werden. Und dann ergänzt er noch was und sagt, ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, dass Judas ihn verraten würde. Und in diesem Moment frage ich mich, hat Judas vergessen zu baden? War er nicht dabei im Ritualbad? Nein, die Erklärung von Jesus macht schon klar, um was es geht. Jesus nimmt dieses reinigende Bad und überträgt das schon gleich. Und er macht deutlich, das, was im Alten Testament nur ein Vorbild war, ein Vorausschatten, wird sich jetzt erfüllen. Er sagte, eigentlich geht's nicht darum, äußerlich gewaschen zu sein, sondern dieses Baden sollte dem Menschen klar machen, dass er vor Gott gereinigt werden muss. Und es kommt nicht auf das Äußere an, sondern auf den inneren Zustand. Obwohl Judas sich auch, wie alle anderen Jünger, bestimmt da untertauchen ließ, so war er nicht rein. Denn in seinem Herzen hatte er beschlossen, Jesus zu verraten, Böses zu tun. Man könnte sagen, er hat Sünde zugelassen. Jesus überträgt das Ganze und gibt diesem Ritualbad eine neue Bedeutung. Später greift das Paulus auf im Neuen Testament und erklärt, wie das gemeint ist. In Titus 3, 4 bis 5 heißt es, dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und alleine, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Jesus Christus hat es möglich gemacht, dass wir neue Menschen werden. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und wenn wir das im Glauben annehmen, dann ist es so, als würden wir einen inneren Prozess der Reinigung durchgehen. Als würden wir gebadet werden und all unsere Schuld, all die Fehler, die Verletzlichkeiten, die Schmerzen, das, was uns belastet hat, nimmt Jesus weg durch dieses Bad. Und so macht er die Gemeinschaft mit ihm möglich. Die Bekehrung, wir sagen dazu Wiedergeburt, weil das wie ein neues Leben ist, ist quasi der Einzug, der Eingang in die Gemeinschaft mit Jesus. Das ist das, was am allerersten drankommt. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du mit Jesus Gemeinschaft haben möchtest, dann entscheide dich heute für ein Leben mit ihm. Nimm das an, was er für dich getan hat. Wir haben das heute gehört beim Abendmahl. Er hat seinen Sohn gesandt, damit keiner verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Komm in die Gemeinschaft mit Jesus. Bevor es zur Fußwaschung kommt, kommt es zum Baden. Zweitens, Jesus sagte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und die Reaktion von Petrus zeigt schon, dass diese Gemeinschaft eine enorme Bedeutung hatte damals. was? Aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Nicht mehr Zeit mit ihm verbringen, nicht mehr essen, nicht mehr reden, nicht mal hören, was er mir zu sagen hat. Das war das Schlimmste. Einige Stellen berichten darüber, dass als die Pharisäer einen Geheilten fragten, wer hat dich denn geheilt? Wer ist dieser Jesus? Und als er keine Antwort gegeben hat, haben sie seine Eltern gefragt, glaubt ihr auch, dass Jesus ihn geheilt hat? Und sie konnten sich nicht dazu bekennen, weil sie Angst hatten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Aus dem öffentlichen Leben, aus der Gemeinschaft, aus dem Miteinander. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich bin fast sicher, dass wir heute eine neue Aufwertung des Verständnisses von Gemeinschaft brauchen. Dass wir heute wieder neu das Wort Gemeinschaft für uns entdecken und alles, was damit zu tun hat. Und ich werde heute noch dazu einladen. Jesus sagt, ich will, dass du Gemeinschaft mit mir hast und deshalb wasche ich dir die Füße. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert und in Korinther 10, Vers 16 heißt es, das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Wenn wir gläubig geworden sind, uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, dann werden wir in eine Gemeinschaft integriert und sind gemeinsam unterwegs. Jesus hat es so gedacht und so gemacht. Ein Christ sein, ein zu Jesus gehören, ohne zu einer Gemeinschaft zu gehören, gibt es im Verständnis von Jesus und vom Neuen Testament nicht. Ein Christ sein zu Hause vor dem Fernsehen gibt es nicht. Da gibt es gute Predigten. Wahrscheinlich besser als hier bei uns. Da gibt es guten Lobpreis, niemals besser als bei uns. Aber da gibt es keine Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft, die gibt es bei uns. Und morgen mehr als heute. Ich glaube daran. Ich glaube daran und ich lade dich dazu ein, das mit mir zu glauben. Gemeinschaft ist aber etwas, was von uns was fordert. Es kostet uns etwas. Und interessant ist, dass in dieser Gemeinschaft beides zusammenkommt. Verbindlichkeit und Freiheit. Wir sind Glieder am Leib, heißt es, wenn wir gläubig werden. Dann gehören wir zu einem Leib. Wir sind zwar freiwillig dort. Wir haben uns freiwillig für ein Leben mit Jesus entschieden. Und wir entscheiden uns auch freiwillig für die Gemeinschaft. Aber wenn wir in ihr sind, wenn wir am Körper sind, dann entscheiden wir uns für Verbindlichkeit. Für das Bleiben, für das Anpacken, für das Zusammensein, für das Miteinanderleben, für das Miteinanderleben teilen. In diese Gemeinschaft ruft uns Jesus ein. Und dafür gibt es drei Grundlagen. Es gibt immer, jeder nimmt so seins raus aus der Predigt. Und ich weiß das, ich mache das auch bei mir. Und manchmal ist das ein Nebengedanke, der mich am meisten bewegt. Ich möchte, wenn du heute etwas noch nicht gefunden hast aus der Predigt, vielleicht ist das das, was dich jetzt bewegen sollte. Die Gemeinschaft hat drei Grundlagen. Die sind bekannt. Liebe, Glaube und Hoffnung. Okay, das kannst du dir sogar merken, glaube ich. Das sind die Grundlagen der Gemeinschaft. Warum? Erstens, es ist die Liebe des dreieinigen Gottes, durch die wir geschaffen sind und gerettet sind und vollendet werden. Durch die Liebe, die Jesus uns geschaffen hat und gerettet hat, sind wir in die Gemeinschaft hineingefügt worden, aber wir sind noch nicht vollendet. Deshalb ist Liebe eine Grundlage der Gemeinschaft. Das, vielleicht wusstest du das noch nicht. Ich bin noch nicht vollendet. Daniel Brandt ist noch nicht vollendet. Kathleen ist noch nicht vollendet. Wir sind alle noch auf dem Weg und wir haben unsere Fehler, weißt du? Wir sind noch keine Engel und wir werden auch keine Engel. Wir bleiben Menschen. Ja, wir sind gebadet, aber wir sind noch unterwegs. Liebe sagt mir, sei nicht zu streng, sei nicht so hart zum anderen und sei nicht so hart zu dir. Du bist noch nicht vollendet und er ist es noch nicht. Zweite Grundlage für Gemeinschaft ist Glaube. Das ist jetzt heftig. Wir wissen, dass keiner von uns immer glaubt. Keiner von uns glaubt immer. Jeder kommt in eine Situation des Zweifelns. Wenn die Umstände alles andere sagen, dann kommen wir ins Zweifeln. Da sind wir uns auf einmal nicht mehr sicher. Und deshalb ist Gemeinschaft so wichtig, weil wir da miteinander glauben können und jetzt kommt's und teilweise füreinander glauben. Es kommt immer wieder diese Zeit, wo mein Bruder, meine Schwester, mein Gefährte mich braucht, weil sein Glaube gerade wankt, weil sein Glaube gerade wackelt, weil das so schwer ist, was er gerade erlebt. Und dann muss ich für ihn glauben und ihn aufheben und mit ihm beten und ihn trösten und ihn ermutigen. Deshalb ist Glaube die zweite Grundlage von Gemeinschaft. Und drittens Hoffnung. Hoffnung wächst aus Glaubenserfahrungen. Sie ist eine Kraft, die unseren Blick auf Gott lenkt und darauf, dass er handelt. Sie zeigt uns, dass wir schwach sind und er stark ist. Und sie lenkt uns dazu, sein übernatürliches Handeln zu erwarten. Grundlagen der Gemeinschaft, Liebe, Glaube und Hoffnung. Und wenn dein Bild, dieses Bild nichts für dich ist, dann zeige ich dir das nächste Bild. Und auch hier musste ich mich bekehren. Das ist ein römischer Brunnen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich wollte so eins kaufen für die Predigt. Also nicht so groß natürlich, ne? Aber das kleinste Teil, das ich gefunden habe, kostet 180 Euro. Und ich dachte mir, nein, doch nicht. Dieser Brunnen ist deshalb besonders, weil er mehrere Schalen hat oder Tassen. Und das Schöne ist, die oberste Schale, sie empfängt das Wasser aus dem Zentrum. Und versuch mal, dich in die Lage dieses Brunnens zu versetzen, sag ich mal so. Du bist die oberste Schale. Und Jesus Christus ist die Quelle des Lebens, des lebendigen Wassers. Sie entspringt aus der Mitte. Christus ist im Zentrum und er füllt dich. Du breitest deine Arme aus für diese Schale und du empfängst von dem, der alles gibt, und das ist Gott. Jetzt meine Bekehrung. Ich habe das schon mal für eine Predigt verwenden wollen, dieses Bild, aber dann dachte ich, das ist irgendwie hierarchisch. Ich bin da oben, Jesus füllt mich mit Wasser und von mir fließt das Wasser auf alle anderen dann runter. Und dann habe ich dieses Bild verworfen, bis ich ein Buch gelesen habe. Und da heißt es, die zweite Schale, ich strecke meine Arme aus und empfange, was mir durch meine Gefährten zufließt. Auf einmal sehe ich mich, ich bin nicht da oben, sondern ich bin auch auf der zweiten Schale. Und da ist diese Gemeinschaft, da brauchen wir das Miteinander. Wir breiten unsere Arme aus und empfangen und nehmen das an, was der andere zu geben hat. Wir glauben, was der andere mitglaubt. Wir nehmen in dieser Gemeinschaft das an, was durch Jesus Christus über die anderen zu uns zufließt. Und das ist das Tolle. Und jetzt kommt es. Und die dritte Schale, wir behalten es nicht für uns, was wir empfangen haben, sondern wir strecken unsere Arme aus und geben an alle, die um uns herum sind, an unsere Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn und so weiter, dieses Wasser weiter. Und so bringen wir Menschen in Gemeinschaft, in Verbindung mit Jesus. Erstens gebadet sein, zweitens miteinander unterwegs und vielleicht denkst du, okay, wann erklärt er das mit den Füßen waschen? Drittens einander die Füße waschen. Das ist eine meiner Lieblingsstellen und das, was jetzt kommt, mich hat das total bewegt, mir hat das so geholfen und mir hat das die Augen neu geöffnet für Gemeinschaft. Jesus sagt, wenn ich euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Wir wissen, Jesus sagte zu Petrus, du bist schon gebadet. Man muss dich nicht mehr baden, du bist schon rein, aber ich muss dir die Füße waschen. Sonst hast du keine Gemeinschaft mit mir. Was bedeutet es, dieses Füße waschen? Interessant ist auch, man hat bei Ausgrabungen vor dem Tempel ganz viele Fußwaschbidets gefunden. Das waren wie so größere Schüsseln. Und dass die Menge, die man gefunden hat, ist so groß, dass man davon ausgeht, dass die Juden, bevor sie in den Tempel hineingingen, nochmal die Füße gewaschen haben, den Staub von ihren Füßen. Das bedeutet, sie haben zwar eine Woche zuvor gebadet, sie waren rein, aber dadurch, dass sie nicht sofort in den Tempel gebeamt wurden, sondern unterwegs waren durch die Stadt, ist der Staub immer wieder auf die Füße gekommen. Sie haben den Staub aufgewirbelt und die Füße wurden dreckig. Dieses Abwaschen sollte ihnen bewusst machen, dass sie es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Und dass sie, obwohl sie gebadet sind, immer noch Staub an ihren Füßen haben. Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, wenn wir durch das Bad der Wiedergeburt gereinigt werden. Ich habe schon mal darüber gesprochen, sind wir keine Engel. Wir machen immer noch Fehler. Wir leben immer noch. Und es passiert, dass man morgens zur Gemeinde kommt und den Check-in-Laptop aufschlägt und alles vorbereitet, damit die Mädels vom Check-in machen können und das Internet funktioniert nicht. Und deshalb können sie kein Check-in machen. Und dann muss ich wieder hochrennen und den Router neu starten, wieder runter und Check-in funktioniert immer noch nicht. Und ich gehe wieder hoch und bete, Herr, ich will doch eigentlich zum Gebet da hinten. Und dann komme ich nach oben und will den Router neu starten. In dem Moment bleibe ich am Papier hängen, dass da nicht aufgeräumt wurde. Und ich denke, wer hat das da hingelegt? Und ich muss nicht weiterreden, oder? Und eigentlich predige ich heute noch. Das ist übrigens alles heute passiert. Und diese Situationen zeigen mir immer wieder, ich bin noch unterwegs. Ich bin nicht perfekt. Ich mache immer wieder Fehler. Und jetzt kommt es. Jesus fordert uns dazu auf, dass wir einander die Füße waschen, dass wir einander auf diese Dinge aufmerksam machen, auf den Staub, der sich da absetzt, auf die Macken, auf die Fehler, die wir immer wieder haben, auf den blinden Fleck, den wir selbst nicht sehen. Wir brauchen einander, um einander diesen Staub von den Füßen zu waschen. Vielleicht gehst du jetzt noch mit, aber ich möchte dich auf eine Sache noch hinweisen, bevor ich langsam zum Schluss komme. Man neigt so dazu, und ich sag Mann, ich sag nicht ich, ich sag nicht wir, ne, so können wir mit einem gewissen Abstand das Ganze betrachten. Man neigt dazu, wenn man bei anderen Fehler entdeckt, ihm den Kopf zu waschen. Um dem anderen den Kopf zu waschen, muss er sich entweder vor mir beugen, oder ich muss mich irgendwie über ihn erheben. Und als Petrus da mit Jesus sitzt, sagt er, Jesus, nicht nur die Füße, die Hände und den Kopf. Und Jesus sagt, nein, nein, nicht den Kopf, die Füße. Jesus fordert uns nicht dazu auf, einander den Kopf zu waschen, sondern er sagt, wenn ihr miteinander unterwegs seid, dann wäscht einander die Füße. Er erniedrigt sich, um den Blick des anderen zu treffen, der sowieso durch die Sünde geknickt ist. Er geht vor ihm nieder auf den Boden. Und in dieser Haltung des Dienens wäscht er ihm die Füße. Wenn wir dazu aufgefordert werden, aufeinander Acht zu geben, einander zu unterstützen dabei, diesen Staub loszuwerden, dann waschen wir einander nicht den Kopf, sondern die Füße. Dann begegnen wir einander in Demut, in dienender Haltung und nur in Gemeinschaft. Wir wollen hier keine Fußwascheinrichtung haben in der Gemeinde, ne? So ein Beichtstuhl, sage ich auch dazu. Da kommt einer, wird alles los, kriegt die Füße gewaschen, geht, er ist wieder in Ordnung, es ist alles sauber. Ne? Und dann jagen wir da am besten einmal im Monat alle durch und schön ist es. Nein, Jesus hat diese Fußwaschung in der Gemeinschaft praktiziert. Wenn wir einander was zu sagen haben, wenn wir einander auf diese Dinge hinweisen wollen, unterstützen, dann bedeutet es, dass wir es nur in Gemeinschaft tun können. Kein Füße waschen ohne Gemeinschaft und schon gar nicht den Kopf waschen. Füße waschen bedeutet, ich entscheide mich dafür, meine Geschwister in ihrer Not zu unterstützen und offen zu sein. Ich nehme dabei die Haltung eines Dienenden ein, nicht eines Herrn. Wir waschen einander die Füße. Wenn ich wasche, lasse ich auch meine Füße waschen. Ich erkläre mich nicht nur einverstanden damit, sondern ich suche danach, damit das, was da angesammelt wurde, meine Gemeinschaft mit Jesus und miteinander nicht stört. Denn wir wissen, dass die Wirkung der Sünde eine trennende ist. So sind wir eingeladen in Gemeinschaft. Gemeinschaft von Menschen, die gebadet sind, Gemeinschaft von Menschen, die miteinander unterwegs sind und Gemeinschaft von Menschen, die einander die Füße waschen. Kommen wir zum Schluss. Wo stehst du gerade? Bist du schon gebadet? Hast du dich schon für ein Leben mit Jesus entschieden? Hast du schon erlebt, wie dieser ganze Dreck, dieser Schmutz, diese Schuldgefühle von dir abgewaschen werden? Wenn noch nicht, ich lade dich dazu ein, heute diese Entscheidung zu treffen. Bist du schon in Gemeinschaft unterwegs? Wenn noch nicht, möchte ich heute darum werben, finde Menschen, suche Menschen, sammle Menschen um dich herum, mit denen du Zeit verbringst, die mit dir glauben und für dich glauben. Und drittens, erlaube es anderen, dir die Füße zu waschen. Und wasche ihnen die Füße. Ein Pastor hat mir folgende Geschichte erzählt. Ich möchte keinen Namen verraten, ich nenne den Pastor einfach mal Mark. Mark war mit seiner Frau unterwegs, hat im Ausland gedient auf einer Konferenz. Es ist alles gut gelaufen. Das war so gut, dass noch ganz viele mit ihm sprechen wollten. Und Mark macht das so, dass seine Frau sich um alles kümmert. Um die Buchungen, um die Abwicklung. Und er hat sich darauf verlassen, dass seine Frau alles im Griff hat und im Blick. Dass sie rechtzeitig Schluss machen, zum Flughafen fahren. Sie haben noch viele Gespräche geführt. Es war eine gesegnete Zeit. Und dann kommen sie am Flughafen an und merken, dass Marks Frau sich geirrt hat. Sie hat die Uhrzeit falsch aufgeschrieben und sie waren zu spät. Der Flieger war schon weg, damit auch der Anschlussflug. Mark war richtig verärgert. Das hat ihn genervt. Er war aufgebracht. Sein Inneres kochte. Gibt's doch nicht, meinte er. Sie mussten neue Tickets kaufen, viel Geld ausgeben. Sie haben den Anschlussflug nicht bekommen. Der nächste Flug hat noch gedauert. Ich glaube, erst am nächsten oder übernächsten Tag. Und so war er richtig verärgert in seinem Inneren. Und dann passierte Folgendes. Der Pastor, der sie dahin gefahren hat, der einheimische Pastor, er packte Mark und seine Frau ein, fuhr sie ins Hotel. Und als sie dort ankamen, holte er irgendwo eine Schuhbürste und Schuhcreme und beugte sich vor Mark nieder und fing an, ihm die Schuhe zu putzen. Einfach still, ohne was zu sagen. Und Mark erzählte mir, sagte, in meinem Inneren hat sich alles gewehrt. Ich wollte das nicht. Was macht er mit mir? Wieso putzt er mir die Schuhe? Er sagt, er hat sich gefühlt wie Petrus damals, als Jesus sich vor ihm niedergekniet hat. Bis er plötzlich einfach diesen Gedanken zugelassen hat und sagte, lass es geschehen. Erlaube es ihm, dir die Schuhe zu putzen. Denn es geht nicht um den Dreck auf den Schuhen, sondern es geht um den Staub auf den Füßen. Und er erzählte mit zunehmender Entwicklung dieser Geschichte, der Pastor hat geputzt und geputzt und er sagt, und ich merke, wie Stück für Stück all mein Groll, meine Unzufriedenheit, mein Ärger, wie weggewischt wurden. Und am Ende hat dieser Pastor Mark gedient und geholfen, dass sein Staub von den Füßen weggewaschen wurde. Sein Ärger, sein Groll, seine Unzufriedenheit in Ordnung gebracht wurde. Und diese Geschichte, sie zeigt mir, wie Jesus es gemeint hat, als er sagte, ihr wisst jetzt alles, glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Darf ich euch zum Gebet einladen? Würdet ihr mit mir aufstehen? Ich komme zum Lieblingsteil meiner Predigt. Und das ist der Teil, an dem ich dich dazu einlade, in die Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Du hast die Botschaft gehört. Du hast heute durch den ganzen Gottesdienst gehört, dass Jesus, dass Gott dich so sehr geliebt hat. Er hat dich gesehen und hat seinen Sohn dafür gegeben, damit du frei werden kannst, damit du Vergebung bekommst. Damit du neuen Lebensmut bekommst, eine neue Perspektive. Er hat seinen Sohn gegeben, der gestorben ist und alle Schuld auf sich genommen hat, damit wir heute frei von Schuld sind. Und wenn du das noch nicht angenommen hast in deinem Leben, du möchtest dich heute dafür entscheiden, dann würde ich so gerne mit dir zusammen beten und die Gemeinde auch. Wir möchten dich herzlich willkommen heißen in diese Gemeinschaft. Wenn du heute da bist, dann zeig dich kurz. Kannst du mir kurz deine Hand zeigen? Dann weiß ich, dass du dich entschieden hast und möchte mit dir zusammen beten. Wer ist heute da, der sich für ein Leben mit Jesus entscheiden möchte? Zeig mir kurz deine Hand. Lass mich dich sehen. Und halt sie ein bisschen länger oben, damit ich dich nicht übersehe. Jesus lädt dich in seine Gemeinschaft ein. Und er sagt, ich habe alles getan, damit du neu anfangen kannst. Damit du nicht selbst deine Schuld, deine Last tragen musst, sondern ich sie dir abnehme. Wenn du das tun möchtest, dann kannst du heute Ja zu Jesus sagen. Wer ist heute da, der sich für ein Leben mit Jesus entscheiden möchte? Lass mich kurz deine Hand sehen.